Ja, liebe Geschwister, heute Morgen wollte ich gerade sagen, aber es ist heute Nachmittag. Heute Nachmittag wollen wir uns mit einem zur Adventszeit passenden Text beschäftigen aus Lukas 1. Lukas 1. Die Verse 5 bis 25. Zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester von der Ordnung Abia mit Namen Zacharias, und seine Frau war von den Töchtern Aaron, die hieß Elisabeth. Sie waren aber alle beide gerecht und fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Und sie hatten kein Kind, denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren hoch betagt. Und es begab sich, als Zacharias den Priesterdienst vor Gott versah, da seine Ordnung an der Reihe war, dass ihn nach dem Brauch der Priesterschaft das Los traf, das Räucheropfer darzubringen. Er ging in den Tempel des Herrn und die ganze Menge des Volkes betete draußen zur Stunde des Räucheropfers. Da erschien ihm der Engel des Herrn, der stand an der rechten Seite des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, erschrak er und Furcht überfiel ihn. Aber der Engel sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört. Und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Johannes geben. Und du wirst Freude und Wonne haben, und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken, und er wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und er wird viele der Israeliten zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren, und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft des Elia, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Und Zacharias sprach zu dem Engel: Woran soll ich das erkennen, denn ich bin alt und meine Frau ist hochbetagt? Und der Engel antwortete und sprach zu ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und bin gesandt, mit dir zu reden und dir dies zu verkündigen. Und siehe, du wirst verstummen und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Das Volk wartete auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er aber herauskam, konnte er nicht mit ihnen reden, und sie merkten, dass er eine Erscheinung gehabt hatte im Tempel, und er winkte ihnen und blieb stumm. Es gab sich, als die Zeit seines Dienstes um war, da ging er heim in sein Haus. Nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger und hielt sich 5 Monate verborgen und sprach: So hat der Herr an mir getan in den Tagen, als er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen von mir zu nehmen. Liebe Geschwister, wie in vielen Bereichen des Lebens stellt sich, denke ich, auch im Glaubensleben eines Christen eine gewisse Routine ein. Das mögen rein äußerliche Dinge sein, dass man halt am Sonntag in den Gottesdienst geht, oder vielleicht auch, dass man zu bestimmten Zeiten des Jahres bestimmte Bibelstellen liest. Und jeder kennt auch die Gepflogenheiten in seiner Gemeinde und weiß, ob man zum Beispiel beim Singen aufsteht oder vielleicht eher beim Beten. Und bis auf heute passt das nicht, wissen auch die meisten, wo jeder so ungefähr in der Gemeinde sitzt. Das heißt, heute war das schon spannend, denn wir durften uns alle oder haben uns alle mal neue Plätze gesucht. Aber normalerweise ist das, denke ich, so. Und ich denke, so eine Routine bietet Menschen auch Sicherheit. Sie bietet Orientierung und auch gerade in stürmischen Zeiten ist es so, dass Menschen diese Orientierung oftmals auch sehr schätzen. Das heißt, per se ist eine Routine, eine gewisse Ordnung, denke ich, soweit auch gut und richtig, und sie erleichtert einem das Tagwerk ungemein. Aber wie im Leben so oft, so ist es auch hier, so eine Routine hat natürlich auch oder kann auch Schattenseiten haben, sie birgt auch Gefahren in gewisser Weise. Wenn wir jetzt aber mal ganz unbefangen an die Routine rangehen, dann ist es, denke ich, so, dass Routine bedeutet, dass Menschen gewisse Erfahrungen besitzen, dass sie Dinge zum wiederholten Male auch getan haben, dass sie mitreden können und dass sie unerfahrenen Mitmenschen vielleicht auch etwas erklären können, ihnen weiterhelfen können. Ich weiß nicht, ob ihr manchmal noch Nachrichten schaut, manche wollen die schon gar nicht mehr schauen. Es gibt da so ein Feindbild und zumindest, wenn ich mich hier umgucke, sitzen einige von den Feindbildern hier auch rum. Und zwar geht es um den alten weißen Mann. Das ist so ein feststehender Begriff geworden, dass der alte weiße Mann, der steht so ein bisschen für die Engstirnigkeit, die Intoleranz, die Rückwärtsgewandtheit. Ich möchte mal heute Morgen, weil ich mir sicher bin, dass ihr das die Frage beantworten könntet, also von daher lasse ich den Witz mal weg und überprüfe nicht die Rechtschreibkenntnisse. Aber das Schöne ist, bei diesem Topos vom alten weißen Mann brauche ich nur einen einzigen Buchstaben verändern. Nur einen einzigen. Und plötzlich habe ich eine völlig andere Herangehensweise. Ja? Das heißt, das scharfe S, für alle, die noch wissen, was das ist, wenn ich das scharfe S wegstreiche und, ich nenne es mal ein ganz normales S da einbaue, ja, dann habe ich plötzlich den alten weisen Mann. Und das war nicht als Beleidigung gemeint, die ganzen Jahrtausende hinweg, sondern es stand für eine Person, der in vielen Jahren Wissen und Erfahrung angesammelt hatte und von daher als Berater, als Tröster, als Mahner geschätzt wurde. Ja? Ja, also das wäre übrigens jetzt zum Beispiel, weil manche ja fragen, für was braucht man die Rechtschreibung? Nun, ein kleiner Buchstabe anders und schon hat im Zweifelsfall etwas eine ganz andere Bedeutung. Also wohl dem, der die Rechtschreibung ehrt und pflegt und sie nicht stiefmütterlich verkümmern lässt. Heute Morgen soll es, heute Nachmittag, Verzeihung, soll es von daher um den weisen Mann, aber auch um die weise Frau gehen. Ja, die werden in der Bibel nämlich immer wieder erwähnt. Bei dem Wort Weisheit ist mir eins wichtig. Ja? Diese Frage der Weisheit hat nämlich eine weit größere Bedeutung als die Frage, ob Oma und Opa auch das allerneueste iPhone bedienen können. Das können sie nämlich wahrscheinlich nicht. Und in Zeiten rasantester Veränderungen, ich bin jetzt Anfang 50, für manche vielleicht noch jung, aber ja gut, wie immer. Aber auf jeden Fall für meine Kinder ist es teilweise heute schon so, dass ich hoffnungslos veraltet bin. Und ich hatte mehr als einmal das Phänomen, dass mein Sohn gar nicht verstand, welches Problem ich nur nicht verstehen konnte mit der modernen Technik. Jo, so ist das, liebe Geschwister. Damit musst du leben, damit muss ich leben. Aber ich glaube, im biblischen Sinne geht es hier nicht um irgendwelche Telefone oder irgendwelche anderen technischen Kram, sondern hier ist was ganz anderes gemeint mit Weisheit und Lebenserfahrung. Und wir wollen uns den Begriff mal annähern, denn in der heutigen Bibelstelle, da geht es um so ein altes, weises Ehepaar. Ja, es ist nämlich zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester von der Ordnung Abia mit dem Namen Zacharias und seine Frau war von den Töchtern Aaron, die hieß Elisabeth. Sie waren aber alle beide gerecht und fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Sie hatten kein Kind, denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren hochbetagt. Wenn wir uns Bibelstellen anschauen, so werden wir merken, manchmal gibt uns die Bibel ganz viele Details und manchmal erfahren wir ganz wenige. Hier, behaupte ich mal, werden uns diese beiden Menschen relativ präzise vorgestellt. Und interessant ist, was die Bibel schreibt und was sie nicht schreibt. Also es geht hier nicht, kennt ihr die Werbung noch, wenn jemand gefragt wird nach Erfolg im Leben, sozusagen mein Auto, mein Haus, mein, was weiß ich, was da noch alles kommt. Also hier geht es nicht um Geld, es geht hier nicht um Kleidung, es geht nicht um Haus und Hof, sondern die Bibel erwähnt jene Aspekte, die in Gottes Augen an Platz 1 stehen, die einen Schatz vor Gott bedeuten. So, und dieser Mann, dieser Zacharias, er war Priester. Und über die beiden, die Eheleute, wird gesagt, sie sind gerecht, sie sind fromm und sie sind untadelig vor Gott. So, und es wird erwähnt, dass sie schon sehr alt sind und die Ehefrau unfruchtbar ist. Sie haben also vorher keine Kinder kriegen können und, naja, jetzt im Alter, man würde jetzt vielleicht sagen, natürlich auch nicht mehr. Was wir nicht hören, was wir nicht erfahren, zunächst mal ganz am Anfang, ist, wie die beiden damit umgegangen sind, aber wir dürfen annehmen, dass das natürlich dieser Kinderwunsch, der versagt blieb, dass das für manches Herzeleid gesorgt hat. Und wir dürfen auch annehmen, dass diese beiden älteren Menschen also Erfahrung hatten, was es heißt, vielleicht Leid zu empfinden, Schmerz zu empfinden, vielleicht auch Enttäuschung, dass es nie so geklappt hat mit dem Kind, was sie sich gewünscht hatten. Aber, und das ist das Entscheidende, sie werden dennoch beschrieben als Menschen, die treu zu ihrem Gott standen. Und ich denke, liebe Gemeinde, wir alle können auch aufgrund unserer eigenen Biografien erahnen, dass ein solches Festhalten an Gott auch und gerade in den düstersten Stunden mit großen Anfechtungen verbunden sein mag. Anfechtungen, die auch von außen kommen können. Wie vielen Christenmenschen mag die Frage der Frau des Hiob schon gestellt worden sein? Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das ist eine, ja, eine ganz, ganz, ganz harte Frage, die in Hiob 2 der Hiob von seiner Frau gestellt bekommen. Und ich frage mich manchmal, wie wäre deine Antwort, wie wäre meine ausgefallen? Die Frau spricht nämlich in Hiob 2,9 und seine Frau sprach zu ihm, hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit, fluche Gott und stirb. Er aber sprach zu ihr, du redest, wie die törichten Frauen reden. Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? In diesem allen versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. In unserer heutigen Bibelstelle, nach dieser Vorrede jetzt, in unserer heutigen Bibelstelle wird zunächst mal ein ganz normaler Tag dieses im Leben des Zacharias beschrieben. Man könnte diesen Tag wahrscheinlich unter dem Oberbegriff Routine, ich komme gleich nochmal auf den Begriff, Routine einordnen. Ja, es begab sich, wie es hier heißt, dass Zacharias im Priesterdienst vor Gott versah, da seine Ordnung an der Reihe war, dass ihn nach dem Brauch der Priesterschaft das Los traf, das Räucheropfer darzubringen, und er ging in den Tempel des Herrn. Ja, Zacharias, er versah an diesem Tag seinen Dienst im Tempel des Herrn, wie er dies wahrscheinlich schon oft getan hatte. Er hatte sich nicht, finde ich auch ganz interessant, ja, wie komme ich zu meinem Job, sage ich mal, wie komme ich zu meinem Auftrag in der Gemeinde Gottes? Er hat sich nicht vorgedrängelt, er hat nicht gesagt, ich würde da gerne dienen, nein. Alles ordnungsgemäß gelaufen, das Los ist gefallen, er war dran. Vielleicht kennt ihr das auch, ja, ob nur auf der Arbeit oder wenn man jetzt das Glück hat, schon in Rente zu sein, oder in der Familie oder in der Gemeinde, wo immer man sich befindet. ja, Dinge passieren manchmal halt. Ja, man geht so seinen vorgezeichneten Weg, man verrichtet sein Tagwerk und ist so in seiner täglichen Routine verhaftet. Warum ich das Wort Routine hier mit Vorsicht vielleicht gebrauchen sollte, schön, dass mir noch keiner widersprochen hat. Man könnte natürlich sagen, also, wie kannst du da von Routine sprechen? Ja, das ist immerhin im Tempel. Das ist ein Dienst im Tempel und für Gott kann er niemals zur Routine werden. Das stimmt. Aber ich glaube und ich befürchte, dass wir Menschen immer auch in der Gefahr stehen, bei allem, was wir tun, auch wenn das Dinge sind, die für Gott geschehen, ja, dass wir im Zweifelsfall in eine gewisse Routine reinfallen können. Ja? Wir erfahren hier nichts, ob es die Routine war, aber ich behaupte mal, wir Menschen sind da anfällig für. Und eins ist mir auch noch wichtig. Im Leben eines Christenmenschen ist es so, dass wir jetzt von ihm geredet haben, er dient da im Tempel des Herrn. Aber ich glaube, dass nicht nur derjenige, der scheinbar an der geistigen Front Dienst tut, Tempeldiener, Priester, Prediger, sozusagen die erhabenen Persönlichkeiten im Fokus stehen, sondern dass wir alle ohne Ausnahme vor dem lebendigen Gott stehen und ihm allein Rechenschaft ablegen müssen. Das heißt, jeder Christenmensch ist so verstanden, ich weiß, da gibt es auch noch Unterschiede, aber ich möchte es einfach mal so formulieren. Jeder Christenmensch ist somit Priester, Tempeldiener vor Gott. Ja, im reformierten Glaubensbekenntnis gibt es zunächst mal kein Oben und kein Unten. Das heißt, es ist nicht so, dass es sozusagen die erlauchten und erhabenen Christenmenschen gibt, das, was weiß ich, der Prediger oder wer auch immer, und dann das Fußvolk. Ja, nein, liebe Geschwister, ich glaube, dass wir uns so nicht davon stehlen dürfen und können. Das heißt, wir alle stehen im Angesicht Gottes, des lebendigen Gottes. Das heißt, alle, ohne Ausnahme, egal an welcher Stelle wir stehen, müssen uns die Frage stellen, wie ernst nehmen wir es mit unserem Glauben? Oder andersrum gefragt, wir müssen uns die Frage stellen, ob unser Leben, unser Glaubensleben nur aus einer immerwährenden Routine besteht. Das heißt, eine Routine, die vielleicht nach außen hin den Schein wahrt, aber nach innen hin vertrocknet und welk geworden ist. Und bei Zacharias, egal wie der Mann jetzt das verrichtet hat, das wissen wir nicht, aber eins wissen wir. Er stand da und plötzlich ist diese zumindest Routine dahingehend, dass er seinen Dienst dort verrichtet, von einer Sekunde auf die nächste in sich zusammengebrochen. Etwas Unglaubliches, etwas vielleicht auch Unerwartetes geschah. Da erschien ihm der Engel des Herrn, der stand an der rechten Seite des Räucheraltars. Ja. Boom! Da steht plötzlich ein Engel. Ja, die Routine oder das, was er da jedes Mal gemacht hat, ist dahinter, steht plötzlich dieser Engel. Man könnte jetzt ein bisschen flapsig fragen, ja, was macht er denn da nun plötzlich, dieser Engel? Es ist es so, auch das wissen wir, es muss nicht immer der Engel des Herrn sein, sondern im Leben eines Christenmenschen kann es sein, dass plötzlich, ganz plötzlich, etwas in mein Leben tritt, was du an dieser Stelle, an diesem Tag, zu dieser Stunde nur so gar nicht erwartet hast. Und die Frage ist, wie reagieren wir auf solch einen Gast, ganz im wahrsten Sinne des Wortes hier gesprochen, wie reagieren wir auf so einen Gast, wenn er plötzlich da ist? Naja, der Zacharias, wie es so schön hier heißt, der sieht ihn, er erschrak und Furcht überfiel ihn. Ja, und ich denke, wir können uns wahrscheinlich darauf einigen, dass die Reaktion des Zacharias menschlich verständlich ist. Ja? Er war gerade mit ganz, ganz wichtigen Dingen beschäftigt. Tja, und plötzlich steht das Lichtwesen, dieses Lichtwesen vor ihm. So, ein Engel ist ja auch etwas ganz Besonderes. Ja. Ich glaube, dass ein Engel, wenn er so vor einem steht, dem Menschen deutlich macht, was für ein Würmchen er oder sie doch ist, obwohl, ich weiß, in frommen Kreisen würde man das nie so formulieren, weil man ja weiß, was man sagen soll, aber ich kenne es nur von mir, vielleicht seid ihr anders, aber wir halten uns doch im Alltag oftmals für groß, für stark, vielleicht mächtig und auch für autark. Kriegen wir alles selber hin. Naja, und jetzt steht dieser Priester plötzlich vor diesem Lichtwesen, vor diesem Engel, und der Schreck fährt ihm in die Glieder. Und der Engel spricht auch noch, ja, der sagt, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Johannes geben, und du wirst Freude und Wonne haben, und viele werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Er wird viele der Israeliten zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft des Elia, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten im Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Engel hat sogar eine längere Rede parat. Und das ist schon ein gewichtiges Wort, was der Engel hier verkündet. Ja. Wir erfahren aber zunächst einmal, und das finde ich faszinierend, etwas über den Zacharias und seine Frau. Liebe Geschwister, das waren Beter. Ja. Sie haben all die Jahre wohl das getan, was wir als Christen tun sollten. Das ist das A und O. Sie haben gebetet. In ihrem Falle wohl darum, dass Gott doch Gnade schenken möge und die unfruchtbare Ehefrau doch noch ein Kindchen empfangen möge. Ja, liebe Geschwister, dieses Beten ist ja auch das A und O im Leben eines Christen. Und zwar nicht, wir wollen es immer wieder betonen, nicht, ich erwähne es deshalb, dass nicht, ich habe gerade den Luther-Film geschaut, und da ging es ja darum, nicht nur um die Ablassbriefe, aber es ging darum, wir können uns sozusagen einen Schatz im Himmel erarbeiten. Das ist nicht mit dem Beten gemeint. Da gibt's nicht so ein Score, so irgendwie, ja, also, was weiß ich, du hast jeden Tag 10 Minuten gebetet und der junge Mann hier vorne wegen der 20. Nein, 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 darum geht's nicht. Aber trotzdem ist das Beten das A und O. Denn was heißt beten? Naja, es heißt, ich lege mein Vertrauen ganz allein in Gottes Hände. Und beim Fall der unfruchtbaren, im Fall dieser unfruchtbaren Ehefrau, war das ja auch die einzige verbleibende Möglichkeit. Ja, du Herr allein, du ganz allein kannst meiner Frau Elisabeth die Gnade schenken, dass sie doch noch ein Kind bekommen wird. So mögen die beiden gebetet haben, immer wieder. Ja, und so mögen wir auch, so magst du, so mag ich auch immer wieder vor Gott treten. Du großer, du allmächtiger Gott, du Schöpfer des Himmels und der Erde, du allein bist es, auf den ich mein Vertrauen setze. Ich habe alles Menschenmögliche getan und ich bin gescheitert. Nun lege ich mein Wohl und wehe in deine starken Vaterhände. Magst du nun tun nach deinem Wohlbefinden? Ja, und wenn ich jetzt fragen würde, sag mal, liebe Geschwister, sind das nicht biblische Worte? Klingen die Worte nicht alle richtig? Ist das nicht die richtige Herzenshaltung eines Christenmenschen? Denke schon. Aber jetzt kommt's. Was machen wir, wenn plötzlich der Engel des Herrn neben uns steht und uns auf die Schulter klopft? In meinem Fall jetzt und sagen würde, Piet, Gott hat dein Gebet erhört. Es soll geschehen. Im Falle unseres Zacharias ist das ja noch nicht alles. Ja? Das heißt, ich meine, das wäre ja schon gewaltig genug. Die Frau soll schwanger werden. Aber das ist es ja noch nicht mal alleine, sondern dieses Baby ist kein Baby, wie alle anderen Babys, sondern, oh, ich habe es mal genannt, ein Baby Gottes. Das ist sozusagen ein doppeltes Wunder. Ja, und der Engel sagt, er wird viele der Israeliten zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Er wird vor ihm hergehen, im Geist und in der Kraft des Elias, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsam zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Tja, das ist nicht nur ein Baby. Nee, dieses Baby, wenn es groß ist, das soll nun plötzlich in der Kraft des Propheten Elia die Menschen aus dem Volk Israel zum Herrn bekehren und dem Volk, und das Volk dem Herrn zurichten. Ja, das ist nun mal eine Ankündigung, würde man vielleicht im Ruhrpott sagen. Aber wie reagiert nun der Priester drauf? Das ist ja interessant. Wenn man jetzt die Stelle nicht kennen würde, würde man sagen, ja Mensch, der wird bestimmt jetzt glücklich sein. Jetzt endlich, grenzenlose Freude, es ist eingetreten. Er hat gebetet und Gott hat's erhört. Halleluja, würde man sagen. Frage ist jetzt natürlich, glaubt Zacharias überhaupt an die Kraft des Gebets und an Gottes Allmacht, denn er zweifelt. Und Zacharias spricht den Engel an und sagt, naja, woran soll ich denn das erkennen, denn ich bin alt und meine Frau ist hochbetagt. Auf gut Deutsch, ist vielleicht so ein bisschen juristisch ausweichend formuliert, aber eigentlich heißt das, er glaubt dem Engel nicht. Dieser Priester, dieser Zacharias, dieser Beter vor dem Herrn, der erklärt dem Engel jetzt, dass da was nicht funktionieren kann. Er weist den Engel darauf hin, ey, meine Frau ist alt. Ne? Die ist doch so alt. So als ob Gott, als ob der Engel, den Gott geschickt hat, nicht wüsste, dass die Frau alt ist. Natürlich wusste Gott das. Und der Engel, der weiß, was das bedeutet. Weihnachten, vielleicht kommen wir nochmal auf Maria zurück in einer ähnlichen Situation. Da reagiert der Engel nämlich ganz anders. Aber bei dem Zacharias, da ist dem Engel klar, der glaubt nicht. Der glaubt mir nicht. Und er sieht die Herzenshaltung, den Zweifel. Das hat der Engel klar erkannt. Und hier kommt eins. Wir haben in der Zeit schon mal, habe ich das auch schon in der Predigt mal erwähnt. Also, es geht um die Herzenshaltung, das heißt, wir Menschen können im Zweifelsfalle andere Menschen täuschen, Gott nicht, natürlich. Gott können wir nicht täuschen. Und deshalb antwortet der Engel jetzt und er sprach, ich bin Gabriel, der vor Gott steht und ich bin gesandt, mit dir zu reden und dir dies zu verkündigen. Das ist einmal eine ganz klare Ansage und auch Machtdemonstration der göttlichen Heerscharen oder hier des Engels. Der Engel nennt seinen Namen. Er gibt seinen Auftrag bekannt. Punkt. Wie ist das heutzutage? Da wird darüber alles diskutiert. Ja, warum, wieso, weshalb, erklär mir das. Ja, so sind wir Menschen, oftmals heutzutage. Damals auch vielleicht, aber heute ganz besonders. Aber hier gibt es keine Diskussion. Der Engel fängt nicht an zu diskutieren. Sondern es gibt eine ganz glasklare Aussage und Ansage Gottes aus dem Mund des Engels. Denn diese Frage hätte dieser Zacharias, dieser alte, dieser weise, dieser erfahrene Priester einfach nicht stellen dürfen. Das heißt, wenn wir wirklich behaupten, wir glauben an dich, Herr, wenn wir immer wieder zu Gott flehen und beten, ja, dann dürfen wir, denke ich, auch bei der Erfüllung des Gebets nicht in Zweifel zerfließen. Die Frage ist, glaube ich denn wirklich? Ja, ich weiß, jeden Sonntag hören wir das hier, liebe Geschwister, das weiß ich. Und bei jeder Fragerunde wisst auch ihr und weiß ich, was wir antworten sollen. Aber wie ist das, wenn wir tief, tief in unser Herz hineinblicken? Wenn wir sagen, Herr, schicke dein helles Licht in mein Herz. Wie sieht das da drin aus? Glaubst du, glaube ich, wirklich an die Allmacht Gottes? Oder stößt Gottes Allmacht, ja, um in unserer heutigen Geschichte zu bleiben, an Grenzen, sofern Elisabeth ein bestimmtes Alter überschritten hat? Und jetzt setzt für die Elisabeth ein, was ihr wollt. Und dieser Engel Gabriel, der sagt jetzt auch folgerichtig zu Zacharias, und siehe, du wirst verstummen. Und du wirst nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Das heißt, dieser Unglaube des Zacharias, der wird weder von Gott geduldet, noch wegen mir zur Seite geschoben, sondern Gott bestraft Zacharias, und zwar sichtbar vor dem ganzen Volk. Denn wie heißt es hier, und das Volk wartete auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er aber herauskam, konnte er nicht mit ihnen reden, und sie merkten, dass er eine Erscheinung gehabt hatte im Tempel, und er winkte ihnen und blieb stumm. Das heißt, die Leute merken, da ist irgendwas passiert, der kann nicht mehr reden. Liebe Geschwister, ein ganz zentraler Punkt ist der, wir haben jetzt wieder Weihnachten, ja. Manche Menschen werden vielleicht nur einmal im Jahr in den Gottesdienst gehen, und da wird in der Regel zunächst mal der liebende Gott verkündet. Und ja, es stimmt. Unser Gott ist ein gnädiger Gott. Er vergibt uns unsere Sünden. Er hat seinen Sohn Jesus Christus ans Kreuz von Golgatha schlagen lassen, um ihn für unsere Sünden büßen zu lassen. Er allein, Jesus Christus, ist unser Weg zu Gott. Das heißt, nicht unsere Taten oder unser Gehorsam können bestehen vor Gott, sondern nur Jesu einmaliges Sündenopfer am Kreuz. Und ja, wir sollten es hinausrufen, hinausschreien in die Welt, ja, wir haben einen gnädigen Gott. Aber, wir sollten genauso hinausrufen, genauso hinausschreien in die Welt, wir haben aber auch einen gerechten Gott. Das heißt, Gott kehrt keine Verbrechen, keine Sünden unter den Teppich, wie dies leider heutzutage viel zu oft geschieht. Das heißt, Zacharias wird für seinen Unglauben bestraft. Das ist Gottes Gerechtigkeit. Aber, und das ist das Wunderbare, Gottes Versprechen, Gottes Verheißung, Gottes Gnade für Zacharias und Elisabeth, die bleibt, oder das Ganze bleibt davon unberührt. Das heißt, Gottes Ratschluss mit der Schwangerschaft und alles, was dann kommt, das war, ist und wird immer unwandelbar und unfehlbar sein. Und deshalb heißt es auch hier, nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger und hielt sich 5 Monate verborgen und sprach, so hat der Herr an mir getan in den Tagen, als er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen von mir zu nehmen. Hier sehen wir übrigens, weil ich das am Anfang erwähnt habe, wie sie mit der Unfruchtbarkeit umgegangen sind. Hier erfahren wir, es war eine Schmach für Elisabeth. Ja. Die Frau hat kein Kind empfangen, und in der damaligen Zeit war das nicht nur Herzeleid für die Eheleute, sondern auch nach außen hin war das für sie nicht einfach, ja, als eine Frau ohne Kind dazustehen. Ja, und vielleicht auch noch in den Geruch zu kommen, na, Gott hat dich vielleicht gestraft, weil du nicht schwanger geworden bist. Liebe Geschwister, Gott ist wahrlich gnädig und wahrlich allmächtig. Das heißt, nichts, aber auch nichts ist für unseren Gott unmöglich. Da, wo wir fehlen mögen, wo wir Fehler machen, wo wir sündigen, ja, wie Zacharias beispielsweise in seinem Unglauben, ist Gott dennoch treu und steht, wie der Engel Gabriel in unserer heutigen Geschichte, fest und unerschütterlich vor uns. Kommen wir nochmal auf die alten, weisen Männer und Frauen vom Anfang zurück. Wir sehen an Zacharias, dass Uns schwache Menschen bisweilen all unsere Erfahrung, all unser Wissen, all unsere vermeintliche Weisheit nicht weiterhelfen, sondern dass auch der Weiseste oder die Weiseste unter uns straucheln und fallen können. Das ist so. Ja, und das wird auch in alle Zukunft so bleiben. Und dennoch sollten wir die Erfahrungen, die Erlebnisse, das Leben mit Gott nicht gering schätzen, und wir sollten dankbar sein für Brüder und für Schwestern, die uns aus ihrem langen Glaubensleben berichten können. Und Geschwister, lasst uns bitte ehrlich sein. Lasst uns nicht anderen was vorspielen. Ich weiß mit meiner Frau, wo wir jung verheiratet waren, ich habe es glaube ich schon mal erwähnt, aber ich wiederhole es gerne noch einmal. Wie aufbauend es war für uns junges Ehepaar. Man kommt in die Gemeinde und denkt, alle anderen, da klappt alles. Da gibt es nie ein Problem. Bis auf einmal ältere Geschwister erzählt haben. Auch wir hatten vielleicht mal Probleme in der Ehe. Auch bei uns hat es vielleicht mal geknirscht und so weiter. Ja, und dann kann man davon lernen. Ja, das heißt, lasst unsere Geschwister auch, nicht an allen, aber ist natürlich klar, aber lasst unsere Geschwister doch auch daran, oder lassen wir unsere Geschwister doch auch an unseren Erfahrungen teilhaben. Denn glaubt mir, junge Geschwister glauben vielleicht manchmal, nur sie hätten irgendwie im Leben Probleme und andere kennen das gar nicht. Ja, einfach mal sagen, nein. Ja. Das ist nichts Ungewöhnliches. Das kann auch einem Christenmenschen passieren. Und was auch wichtig ist, Gottes Mühlen mahlen bisweilen über viele Jahrzehnte und führen, und das ist, glaube ich, der Kernpunkt, der heute Abend auch in unseren Köpfen sich ganz tief eingraben, verankern sollte. Gottes Mühlen mahlen bisweilen über Jahrzehnte und führen einen Christenmenschen in die Demut. Ja. Und auch hier ein hartes Wort. Diese Demut, liebe Geschwister, die fehlt uns oftmals. Mir fehlt sie auf jeden Fall. Oft. Ja. Und nach vielen, vielen Jahren kommen wir immer noch an den Punkt, dass wir die Dinge glauben, selbst in der Hand zu haben. Ja, wir glauben oftmals immer noch, dass wir den richtigen Weg kennen würden und glauben immer noch, Gott Ratschläge erteilen zu können. Das ist eine Vermessenheit. Was für eine Vermessenheit. Doch eins ist auch wichtig. Das hat mit der Demut zu tun. Doch Gott wird oftmals erst dann reden, wenn wir aufgehört haben zu sprechen. Unser Mund muss von Gott verschlossen werden, damit endlich seine Worte über unsere Lippen kommen können. Ja, das ist, denke ich, die Lehre aus dieser biblischen Geschichte auch. Und in der Weihnachtszeit ist es, denke ich, auch für viele Menschen so, dass vielleicht man sich hinstellt und nochmal sein Leben Revue passieren lässt. Ja. Keiner von uns weiß, wie lange er noch zu leben hat. Vielleicht ist heute für den einen oder anderen von uns hier dies der letzte Tag auf Erden oder auch die letzte Predigt, die er hören darf. Ja. Und von daher ist mir das heute wichtig, auch nochmal zu betonen, dass wir alle Sünder sind und dass wir von uns aus niemals zu Gott kommen können. Dass Gott aber dieser gnädige Gott ist, der uns einen Weg in den Himmel bereitet hat. Das heißt, wenn einer heute hier sitzt und sich vielleicht schämt oder Angst hat und denkt, ich kann nicht zu dir kommen, Herr, ich habe so viel Mist gebaut in meinem Leben. Doch, du kannst kommen. Und zwar nur zu Gott. Und das ist der erste Schritt. Komm zu Gott. Bekenne deine Sünden. Bitte Gott um Hilfe. Bitte Gott um Gnade. Und wenn du wieder Schächer am Kreuz bist, Minuten vor deinem Tod, so wird der Herr Jesus sagen, wahrlich, wahrlich, heute noch wirst du mit mir im Himmelreich sein oder beim Vater im Himmel sein. So komm, verschiebe es nicht auf morgen. Keiner von uns weiß, ob wir morgen noch leben. Und so wollen wir die Erfahrungen der Alten schätzen lernen, wollen uns vom Leben mit Gott inspirieren und aufbauen lassen, und wir wollen nicht schweigen. Nein, wir wollen nicht schweigen, sondern wir wollen mit den Worten des Apostels Paulus aus Apostelgeschichte 26 ab Vers 22 ausrufen: Aber Gottes Hilfe habe ich erfahren bis zum heutigen Tag und stehe nun hier und bin sein Zeuge bei klein und groß und sage nichts, als was die Propheten und Mose gesagt haben, dass es geschehen soll. Dass Christus müsse leiden und als Erster auferstehen von den Toten und verkündigen das Licht seinem Volk und den Heiden. Amen. Ich würde gerne ganz kurz noch mit uns beten. Ja, lieber Vater, wir sind nur ein Staubkorn in dieser Welt. Wir sind geboren, um zu sterben. Wir wissen, dass irgendwann für jeden von uns die Stunde geschlagen hat. Herr, noch ist Gnadenzeit. Wir dürfen bitten. Wir dürfen für unsere Freunde, Angehörigen, für alle bitten. Herr, bitte, rühre noch Herzen an. Du bist ein gnädiger Gott. Es ist deine Gnade allein. An die wollen wir appellieren. An nichts anderes. So wollen wir dich heute loben. Wir wollen dich preisen und dir ganz allein die Ehre geben. In Jesu Namen. Amen.